Osterleute hoffen. Wir haben eben vom Licht gesungen, was von Gott herkommt, von Jesus herkommt. Wir haben dieses wunderbare Gedicht gehört, wie auch das Sonnenlicht in uns etwas wecken kann und neu wecken kann und auch die Zeichen des Frühlings etwas in uns aufbrechen lassen und uns erwartungsvoll werden lassen. Erkennst du die Zeichen der Zeit? Es gibt nur eine Bibelstelle, wo Jesus von den Zeichen der Zeit spricht. Und die möchte ich uns gerne vorlesen. Die steht im Matthäusevangelium, 16. Kapitel, Verse 1 bis 4. Die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihn auf die Probe stellen. Deshalb forderten sie ihn auf: Gib uns ein Zeichen des Himmels. Aber Jesus antwortete ihnen: Abends sagt ihr, es gibt gutes Wetter, denn der Himmel ist rot. Und morgens sagt ihr, heute regnet es, es gibt ein Unwetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen. Wieso könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht beurteilen? Die Menschen dieser Generation sind böse und treulos, und doch verlangen sie ein Zeichen. Ich werde ihnen ganz bestimmt kein Zeichen geben, außer dem einen Zeichen, das der Prophet Jona erlebt hat. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Fromme Leute stellen Jesus auf die Probe. Sie fordern ihn heraus, dass er beweisen soll, dass er glaubwürdig ist. Sie wollen ein Zeichen vom Himmel. Und dann spricht Jesus vom Wetter. Das geht immer. Wird es morgen regnen? Wird die Sonne scheinen? Kommt ein Unwetter? Jesus sagt ihnen im Blick auf das Wetter: Achtet ihr ständig drauf. Was sind für Zeichen da? Wie wird's werden? Das kennen wir auch. Aber sagt Jesus, die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht deuten. Wovon spricht Jesus hier? Was sind denn die Zeichen der Zeit, die sie erkennen können? Wenn man den Zusammenhang sich anguckt und auch das, was Jesus konkret sagt, wird deutlich, es geht ihm nicht darum, dass sie die Zeitgeschichte deuten können. Wer wird der nächste römische Kaiser sein? Wird das römische Weltreich zu Ende gehen? Das sind offensichtlich nicht die Zeichen der Zeit, von denen Jesus hier spricht. Sie haben ja auch nach einem Zeichen des Himmels gefragt, also ein Zeichen von Gott. Als einmal Johannes der Täufer bei Jesus nachfragen lässt: Bist du der, auf den wir warten? Da sagt Jesus: Schaut doch einfach, was passiert. Blinde werden sehend, Lahme gehen, armen Menschen wird eine gute Nachricht verkündigt, Vergebung wird Menschen zuteil. Und damit gehen sie zu Johannes dem Täufer und sagen: Das passiert. Das sind die Zeichen, die Jesus umgeben. Das sind die Zeichen der Zeit. Gefangene werden frei, Sünde wird vergeben. Auf diese Zeichen achtet, sagt Jesus. Seinen Gesprächspartnern, und Jesus kann manchmal ziemlich harsch sein, wirft er Böswilligkeit und Gottlosigkeit vor, dass sie diese Zeichen, dass Gott am Werk ist, nicht beachten. Dass sie noch ein besonderes Zeichen vom Himmel haben wollen. Und dann sagt er: Ein Zeichen wird euch gegeben werden. Und das ist das Zeichen des Propheten Jona. Und mit diesem Rätselwort, was ist das Zeichen des Propheten Jona, lässt Jesus sie stehen und geht einfach weg. Was meint er damit? Seine Gesprächspartner waren bewandert im Alten Testament. Die kannten den Propheten Jona. Sie wussten, dass Jona 3 Tage in der Finsternis war, im Bauch dieses Fisches, aber dann die Überraschung geschah, dass er das Leben wieder geschenkt bekam. Unglaublich. An anderer Stelle deutet Jesus dieses Zeichen des Propheten Jona und sagt, auch ich werde 3 Tage in der Finsternis, im Tode sein und dann auferstehen. Und damals beim Propheten Jona geht er nach Ninive und verkündigt das Gericht Gottes und schlimmste Katastrophen. Und dann geschieht das Überraschende. Die Leute kehren um und die Katastrophe fällt aus. Unglaublich. Nach der Auferstehung Jesu wird das Evangelium verkündigt auf der ganzen Erde. Und Menschen, die an alle möglichen Götter glauben, die an gar nichts glauben, Atheisten, werden zu Gottglaubenden. Das Zeichen des Jona, das wird daran deutlich, ist ein großes Hoffnungszeichen. Die Zeichen der Zeit, von denen Jesus spricht, sind die Zeichen der Hoffnung, nicht die Zeichen der Katastrophe und des Untergangs. Machen wir einen Zeitsprung von diesem Gespräch Jesu mit den Pharisäern und Sadduzäern zu den Jüngern. Jesus war 3 Tage im Tod und Gott hat ihn lebendig gemacht. Und die Bibel berichtet sehr ehrlich, wie die Jünger Probleme hatten, das glauben zu können. Es wird immer wieder von ihrem Unglauben berichtet, weil Auferstehung einfach so unglaublich ist. Aber dann wird aus der Angst, die sie hatten, ein großes Vertrauen. Und sie gewinnen eine solche Hoffnung, dass sie in die Öffentlichkeit treten, das Evangelium verkünden. Und diese Hoffnung, dieses Evangelium hat eine unheimliche Kraft. Die ganze Jesusbewegung entsteht und geht bis an die Enden der Erde. Osterleute hoffen. Bist du ein Mensch, der Jesus nachfolgt und der mit großer Hoffnung lebt und in sein eigenes Leben schaut und auch in diese Zeit? Die ersten Christen haben erkannt, dass die Auferstehung Jesu ganz große Konsequenzen hat. Und diese Hoffnung können wir sehen im Neuen Testament, wie sie Kreise zieht. Zuerst mal wird deutlich, Jesus ist glaubwürdig. Alles, was er gesagt hat, alles, was er getan hat, ist durch die Auferstehung bestätigt. Gott bestätigt ihn. Sein ganzes Leben, seine Worte, auch sein Sterben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben wäre eine Irreführung. Es wäre Betrug, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Jesus wäre mit seinen Worten an der grausamen Realität des Bösen und des Todes gescheitert. Sein ganzes Leiden wäre vergeblich gewesen. Karfreitag gewinnt nur Bedeutung, wenn wir es von Ostern her sehen. Erst dann entfaltet sich das, was da passiert ist. All das Böse, all das Unrecht, auch das Jesus angetan wurde, all die Sünde, all das Leiden, all der Tod haben eben nicht gesiegt. Sondern Gott hat seine lebendige Macht gezeigt, dass nicht der Tod, sondern am Ende das Leben siegt, weil er der Gott des Lebens ist. Also Jesus, der Auferstandene, ist das ganz große Lebenszeichen, der Weg zum Leben. Es bestätigt, dass er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diese Hoffnung ist unglaublich machtvoll. Wenn wir Jesus nachfolgen, dem Auferstandenen, dann erwarten wir nicht die Katastrophe, ein furchtbares Ende der Welt, sondern wir warten auf den Auferstandenen, dass er wiederkommt. Das ist unsere Perspektive. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus kommt wieder auf die Erde. erkennst du die Zeichen der Zeit. Das bedeutet, siehst du, wo Gott am Werk ist. Jesus kommt noch nicht wieder. Warum? Weil Gott Geduld mit den Menschen hat. Weil er uns Menschen und diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Man könnte sogar sagen, Gott hat ganz große Hoffnung noch für diese Menschheit. Sonst würde er Jesus ganz schnell schicken. Diese von ihm geliebte Menschheit. Das war das Erste, was die Jünger verstanden haben. Jesus ist mit allem, was er gesagt und getan hat, was er durchlitten hat, glaubwürdig. Und dann das Zweite. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Paulus schreibt am Ende des Korintherbriefs im 15. Kapitel ein ganzes Kapitel über die Auferstehung und welche Auswirkungen sie hat für das Leben nach dem Tod. Und warum macht er das? Weil es Christen gibt und Gemeindemitglieder gibt, die nicht daran glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Und dass es hoffnungsvoll weitergeht. Oder die daran glauben, dass man irgendwie als Geistwesen weiterleben würde. Und er macht deutlich, nein, Gott wird diese Schöpfung, die er begonnen hat, auch zu Ende führen. Wir werden leiblich, wenn auch in einer anderen Leiblichkeit, wieder auferstehen. Gott stampft die Schöpfung nicht einfach ein und sagt, jetzt fange ich nochmal ganz neu an, sondern er knüpft an und vollendet das, was er begonnen hat. Auch in unserem eigenen Leben. Und wenn wir das bedenken, dazu reichen viele Predigten nicht aus, was das für Konsequenzen hat für unser Leben. Das, was auf dieser Erde auch körperlich noch unvollendet ist, da wo jemand an einer Behinderung leidet, an einer schweren Krankheit, da wo ein Kind stirbt, Gott wird all das zur Vollendung bringen. All die Bruchstücke, all das Abgebrochene auf dieser Erde. Das bleibt nicht einfach so, wie es ist, sondern Gott sagt, ich garantiere, dass das in meiner Auferstehung, in eurer Auferstehung, die durch Jesus geschieht, zu Ende geführt wird. Was für eine unglaubliche Hoffnung, dass alles wiederhergestellt wird. Und nicht erst, wenn man älter wird, merkt man, vieles in meinem Leben habe ich versäumt. Es gibt Dinge, die habe ich nicht hingekriegt. Die habe ich nicht zu Ende geführt. Erst recht, wenn man älter wird. Ja, wir haben die Vergebung für das, was uns nicht gelungen ist, wo wir große Fehler auch gemacht haben. Und das ist ein ganz großer Schatz. Aber die Hoffnung der Auferstehung geht noch weiter. Gott wird die Bruchstücke meines Lebens zur Vollendung bringen. Auch all das, was auf dieser Erde nicht zur Vollendung gebracht ist. Du musst nicht stehen bleiben im Betrauern und im Bereuen, sondern du darfst hoffnungsvoll weitergehen. Auch mit all den Bruchstücken deines Lebens, mit all dem Unvollendeten wird Gott zurechtkommen. Er wird es zu einem Ganzen zusammenfügen. Und wenn wir wissen, ich habe eine Hoffnung über den Tod hinaus, auch für mein eigenes Leben, dann muss der Tod auch in unseren Gesprächen kein Tabu bleiben. In unserer Gesellschaft ist der Tod eines der großen letzten Tabus. Ja, man kann jeden Tag alle möglichen Krimis sehen und da geht es immer auch um Tod, aber nicht um den eigenen. Das Gespräch über das Persönliche, wo es an diese Grenze kommt, das ist ein Tabu. Und wir dürfen das durchbrechen als Christen. Das fällt uns auch nicht leicht, dieses Tabu zu durchbrechen. Ich bin froh, dass meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern frühzeitig über ihren Tod gesprochen haben, als es keine Anzeichen dafür gab. Dass sie mit uns darüber gesprochen haben, wie wir umgehen, wenn das Leben zu Ende geht in ihrem Leben. Bis zu den ganz praktischen Dingen einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und all den Gedanken, die man sich macht. Da wird es dann ganz konkret, ob man auch hoffnungsvoll davon reden kann, ja, mein Leben geht zu Ende, aber das ist nicht alles, das ist nicht der Endpunkt. Es gibt eine Perspektive darüber hinaus. Und meine Frau Sonja und ich haben uns mit unseren Kindern hingesetzt an den Tisch und haben auch über all diese Fragen gesprochen und über Testament und Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Und sagte meine Tochter auch, sagt sie, das ist ja ein bisschen unangenehm, jetzt hier so zu sitzen und über den Tod zu reden. Aber letztlich war es befreiend, dieses Thema zu besprechen. So wird das auch ganz praktisch, wenn wir wirklich daran glauben, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Dann verliert auch dieses Gespräch seine Schrecken. Wir wissen ja, das ist nicht der Endpunkt. Das war das Zweite, was die Jünger erkannt haben nach der Auferstehung Jesu und was dann auch entfaltet wird im Neuen Testament an vielen Stellen in den Briefen. Und ich habe 1. Korinther 15 nur angesprochen als ein großes Kapitel darüber. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und das verändert unsere Sicht auf das Leben jetzt. Es verändert es kolossal. Weil das eben nicht alles ist. Ich muss nicht alles aus diesem Leben herausholen. Da kommt noch mehr. Mein Leben ist nur begrenzt. Und das ist auch okay so. So sind wir geschaffen. Aber dann ist die Frage, reicht unsere Hoffnung auch über das ganz Persönliche und Individuelle hinaus? Ganz konkret, hast du Hoffnung für diese Erde? Das war dann auch die Frage damals für die Jünger Jesu. Und es ist so spannend, im Neuen Testament zu lesen, wie durch die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, dann im Nachhinein, als er nicht mehr auf dieser Erde ist, diese Hoffnung für die ganze Menschheit, für die ganze Schöpfung wächst und dann an unterschiedlichen Stellen des Neuen Testaments zum Ausdruck gebracht wird, wenn im Kolosserbrief davon gesprochen wird, Jesus ist der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Er ist vorangegangen und will diese ganze Schöpfung, das, was Gott angefangen hat, zu Ende bringen. Was für eine wunderbare Perspektive. Gott will diese Erde wiederherstellen. Und dann spricht die Bibel im letzten Buch von einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Auch in der unsichtbaren Welt ist nicht alles okay. Da muss Gott manches auch in Ordnung bringen. Also Auferstehung einer neuen Erde. Kannst du das denken? Dass die Auferstehung Jesu der Anfang für so ein gewaltiges Wunder für das gesamte Universum ist? Hast du Hoffnung für diese Erde? Wenn man die Nachrichten schaut, dann verliert man viel an Hoffnung. Wenn man mit offenen Ohren hinhört, da entsteht viel Angst und zu Recht, weil es viele Zeichen des Unheils gibt. Und diese globale Bedrohung, die wird uns gerade in unserer heutigen globalen Welt noch viel stärker bewusst, als das früheren Generationen vor Augen stand und auch vor Augen stehen konnte. Und unsere Kinder und die Teenager wachsen permanent mit dieser globalen Bedrohung auf. Was macht das mit ihrem Denken, mit ihrer Seele, mit ihren Gefühlen? Da kann man als Älterer nicht sagen, wie gut, dass ich das nicht mehr erleben muss. Sondern es ist doch die Frage, in welcher Welt werden unsere Kinder und unsere Enkel leben? Und manche Christen, ich glaube sogar viele, wenn sie von den Zeichen der Zeit sprechen, dann meinen sie das Unheil in dieser Welt. Die Umweltzerstörung, die Kriege, die Hungersnöte. Obwohl sie Christen sind, schauen sie auf die Zeichen des Todes und fragen, ob diese Zeichen darauf hindeuten, dass nun bald alles zu Ende ist. Also Weltuntergangsstimmung und dann auch noch geistlich motiviert. Jesus hat anders von den Zeichen der Zeit gesprochen. Wie gesagt, das ist die einzige Stelle, wo er davon spricht. Er hat gesagt, schaut doch, was Gott tut. Ihr habt das Zeichen des Jona. 3 Tage Tod und dann Auferstehung. Ein Volk, das kurz vor der Katastrophe steht und die hat sogar Gott angekündigt. Aber als sie umkehren, lässt Gott die Katastrophe ausfallen. Was für ein Zeichen des Jona. Was für ein Hoffnungszeichen. Es kann alles ganz überraschend für uns kommen, auch im Positiven. Die Zeichen der Zeit sind nicht die Katastrophenzeichen an der Weltenuhr. Aber wird mancher jetzt einwenden, hat nicht Jesus selbst, wenn wir Matthäus 24 lesen, dieses große Kapitel vom Ende der Zeiten, von Kriegen, Hunger, Umweltkatastrophen gesprochen, von diesen Zeichen? Ja, das hat er. Und man kann diesen Bibeltext als einen Katastrophentext lesen. Aber Jesus sagt, diese Zeichen sind wie Wehen. Sie sind wie die Vorzeichen einer Geburt. Also Jesus stellt diese Zeichen in einen ganz anderen Zusammenhang. Er sagt, ja, durch dieses Leiden hindurch gehen wir Menschen und geht die Menschheit. Und das beginnt ja nicht erst jetzt. Das ist die ganzen letzten 2000 Jahre seit Jesus und davor auch passiert. Da gab es diese Zeichen des Todes. Aber Jesus sagt, das ist nicht das, worauf ihr schauen sollt. Das sind die Wehen. Daraus folgt eine neue Geburt. Wehen sind schmerzhaft, ja. Und fürchterlich können sie sein. Und die ersten Christen, die diese Worte Jesu gehört haben, denen haben diese Worte Hoffnung gemacht. Sie haben ihre Geduld gefördert. Nein, sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht sofort. Gleich übermorgen. Da passieren all diese Dinge. Aber habt Geduld. Er bereitet sie sozusagen auf schwierige Zeiten vor. Und wenn man die Johannes-Offenbarung liest, ich weiß, dass mancher die gar nicht liest, weil er denkt, das ist nur ein Katastrophenbuch. Ja? Aber wenn man sie wirklich liest, dann ist das ein Buch an verfolgte Christen, die schlimmste Dinge durchleiden. Und wenn man aus dieser Perspektive dieses Buch liest, dann ist es ein Hoffnungsbuch, weil darin nicht der Tod siegt, nicht die Katastrophe siegt, sondern der Auferstandene. Das ist die Botschaft dieses letzten Buches der Bibel. Der Grundton ist, der Gekreuzigte, das Lamm wird siegen, der Auferstandene. Gottes neue Welt wird kommen durch all diese Vorwehen hindurch. Also habt Geduld. Und wenn Jesus sagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage, Luther übersetzt bis an der Weltende, dann kann man lesen, bis die Welt vollkommen am Ende ist. Aber da steht wörtlich, ich bin bei euch alle Tage, bis die Welt zu ihrem Ziel kommt. Das steht da wörtlich. Ja, das wird auch ein Ende der jetzt bestehenden Welt mit all dem Unheil und Unrecht sein. Aber nicht einfach, da, dann ist Ende. Sondern dann bringt Gott diese Welt zu seinem Ziel. Wie kriege ich das zusammen? Diese große Hoffnung auf den Auferstandenen und das Leiden in dieser Welt. Schau einfach auf Jesus. Jesus hat Karfreitag durchlebt und das war die Hölle. Und dann hat er Ostern erlebt, dass Gott ihn auferweckt hat. Und das verändert alles. Und wenn wir auf diese Welt gucken, dann müssen wir sagen, auch diese Welt durchlebt Karfreitag. Jeden Tag. Leiden, Böses, Ungerechtigkeit, Tod. Und davon spricht Jesus ganz realistisch. Aber Auferstehung Jesu bedeutet eben, Gott gibt diese Erde nicht auf, sondern durch all das Leiden, durch all den Schmerz, durch all das Unrecht hindurch wird seine neue Welt kommen. Und liebe Schwestern und Brüder, diese Art von Hoffnung, die wir durch Jesus haben, die ist eben nicht blauäugig. So in dem Sinne, alles wird gut. Die ist nicht unrealistisch. Irgendwie kriegen wir das schon hin mit den Problemen, die wir haben. Und ich werde mich selbst auch nicht überschätzen. Dadurch, dass ich etwas mehr Fahrrad fahre, etwas weniger Fleisch esse, mein Haus gedämmt habe, mit Ressourcen versuche, besser umzugehen, werde ich die Welt schon irgendwie mitretten. Das ist unrealistisch, das wissen wir alle. Aber mit dieser Hoffnung, die ich habe, werde ich nicht resignieren. Nicht in dem Sinne, wenn wir das Klima sowieso nicht mehr retten können, dann ist sowieso alles egal. Dann ziehe ich mich zurück in mein privates Reich und das war's. Sondern wir werden doch, wenn Jesus wiederkommt, ihm die Erde so gut es geht vorbereitet haben wollen. Wir wollen sie doch bewahren, so gut es geht. Und ich freue mich über alle, die diese Hoffnung nicht verloren haben. Und Michael Rode hat eine wunderbare Predigt über die Frage gehalten, was würde Jesus Grete Thunberg sagen? Er würde sagen, mach weiter so. Ich freue mich über all die jungen Leute, die aufstehen, die nicht resignieren, sich nicht von diesen Nachrichten auf den Boden drücken lassen. Ich hoffe nur für sie, dass sie nicht vollkommen resigniert sind, wenn sie merken, das sind ganz, ganz viele kleine Schritte und es braucht eine unglaubliche Geduld. Und wir werden die Erde nicht komplett retten. Aber ich wünsche Ihnen weiter diese Hoffnung. Und ich will weiter meinen kleinen Beitrag dazu leisten. Und sorgsamer mit Ressourcen umgehen und nicht so schnell Dinge neu kaufen und andere wegwerfen. Und die vielen kleinen Dinge des Lebens, die man tun kann, um diese Schöpfung etwas mehr zu bewahren. Und in der Summe macht das sehr, sehr viel aus. Und ich habe die Hoffnung, dass Gott uns noch gewaltig überraschen kann. Dass die Katastrophe nicht festgelegt ist, sondern wie bei Jona, Gott ist für Überraschungen immer gut. Und wenn es eine schwierige Stelle in der Johannes-Offenbarung von einem 1000-jährigen Friedensreich gesprochen wird, macht Gott das auf dieser Erde noch? Vielleicht. Die Bibel ist kein Katastrophenbuch. Bei Gott ist alles möglich. Ich glaube, dass diese Hoffnung auf den Auferstandenen uns ganz viel Kraft gibt und viel freisetzt und den Ängsten, denen wir ausgesetzt sind, eine unglaubliche Kraft entgegensetzt, auch gerade in schwieriger Zeit. Und auch im Persönlichen, dass wir wissen, ich darf zuversichtlich sein in allen Realitäten meines Lebens, in dem, was auch schwierig ist, wo meine Begrenzungen sind, wo auch Leiden ist und Schmerzen und Nöte. Das wird nicht der Schlusspunkt sein. Auch in meinem Scheitern und in meinem Versagen ist er bei mir und in dem, was mir nicht gelingt. Ich bin froh, dass mein kleines Leben, auch mit meinen kleinen Hoffnungen, die ich täglich habe, dass sie eingebettet ist in diesen großen Horizont. der Hoffnung, die uns Jesus vermittelt, der Auferstandene, die uns sein Wort vermittelt. Und dann heißt das nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde das ein schlimmes Wort, auch wenn man es anders verstehen kann. Aber es heißt, es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die bleiben. Das Vertrauen in Gott, die Zuversicht auf seine Zukunft. Und das wird auch nach dem Tod weitergehen. Da steht auch nicht alles, ist auch nicht gleich alles offenbar, was die Zukunft sein wird, sondern er hat noch eine große Zukunft. Und die Liebe. Das ist die, die alles umfasst. Amen.